Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Das Thema Hundeerziehung begleitet mich schon über 10 Jahre, denn so lange bin ich selbst in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Heute gibt's gute Nachrichten, denn in der heutigen Folge hörst du nicht nur mich, sondern ich bin im Gespräch mit einer ganz lieben Trainerkollegin und der Gründerin von Dogs Connection, Dr. Janie Mai. Vielleicht kennst du sie schon, denn sie ist nicht zum ersten Mal bei mir im Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das bisher aber noch nie Platz gefunden hat im Podcast, heute aber dafür, das Thema Hund und Kind. Und zwar hinterfragen wir, warum dieses Thema sehr emotional aufgeladen ist und woher das Konfliktpotenzial zwischen Kindern und Hunden kommt. Und natürlich geben wir auch Tipps, wie man die Annäherung zwischen Kind und Hund auf eine ganz tolle Art und Weise gestalten kann. Diese Folge ist nicht nur spannend für Eltern, sondern tatsächlich auch für kinderlose HörerInnen. Ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir springen jetzt direkt rein in unser Gespräch. Hi Janie, ich freue mich, dass ich heute nicht allein im Podcast sitze, sondern mit dir sprechen darf. Schön, dass du hier bist.
Hallo Gloria, vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein darf. Super gerne.
Wurde eigentlich lange mal wieder Zeit, gell? Gut, dass wir das
gemacht haben. Obwohl wir zwischendurch immer wieder geschrieben haben, aber wir zwei immer in voller Action. Und das heute stimmt. Haben wir es endlich wieder geschafft.
Und wir haben uns ein richtig schönes Thema rausgepickt. Ich habe es mir rausgepickt und zwar ist es ein Thema, das hier in meinem Podcast auf unserer Plattform recht unterrepräsentiert ist. Und zwar das Thema Hund und Kind. Und zwar aus recht offensichtlichen Gründen ist es unterrepräsentiert, nämlich weil ich kein Kind habe. Und man beschäftigt sich ja doch meistens mit den Dingen, mit denen man selber auch Anknüpfungspunkte hat. Und natürlich stolper ich über das Thema in Verhaltensberatung, im Hundetraining und so weiter und so fort. Aber ich würde mich da niemals als Expertin oder Profi oder sonst was bezeichnen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam heute uns ein bisschen diesem Thema nähern. Und mit was ich total gerne einsteigen würde, ich wollte dich mal fragen, ich empfinde das Thema Kind und Hund immer als wahnsinnig emotional aufgeladenes Thema. Siehst du das auch so und woran könnte das deiner Meinung nach am ehesten liegen?
Also zum einen ist tatsächlich dieses Thema nicht so groß und das liegt gar nicht daran oder nur daran, dass du kein Kind hast, sondern es ist wirklich ein Thema, über das super wenig gesprochen wird, weil ganz viele diese Einstellung haben, ach, das wird schon laufen, mein Hund ist ja nett und sich da gar nicht so vorbereiten. Und ich kann dir wirklich sagen, dass alle anderen Themen deutlich besser laufen. Also das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern das ist wirklich allgemein so. Das wollte ich noch sagen. Diese Emotionalität. Also zum einen, weil natürlich, wenn man sich umschaut, herrscht ein extrem romantisiertes Bild über diese Hund-Kind-Beziehung und dementsprechend auch auf der anderen Seite diese 180% Emotionalität, wenn dem so nicht läuft, dass dann das Vertrauen zum Hund quasi auf Null gesetzt ist. Und da auch gar nicht geschaut wird, was hat das Kind gemacht, was haben wir gemacht, was lief vielleicht in unserer Begleitung, in unserer Hilfestellung, in unserer Erziehung da nicht so, wie es hätte laufen sollen, sondern wirklich so entweder dieses Liebe, Liebe, Liebe oder 0% Vertrauen, weil er hat geknurrt oder der hat nach dem Kind geschnappt oder. Und ich habe das Gefühl, dass es da an was ist denn die normale Kommunikationsleiter eines Hundes hapert, dass das vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist, dass eben Kommunikation beim Hund stattfindet und wie die stattfindet und dass das Liebe, Liebe, Liebe absolut nicht der Realität entspricht. Ja, auf Social Media, in irgendwelchen Fotos. Wobei auch da kann ich nur sagen, wer Körpersprache lesen kann, findet diese Fotos niemals. Also ich kenne wirklich, und in dem Fall mag ich absolut sprechen, ich kenne kein einziges Foto, wo dieses sie lieben sich, sie sind die besten Freunde irgendwie rübergebracht werden möchte, wo das in der Körpersprache tatsächlich abzulesen wäre.
Total. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass dann natürlich auch sehr schlecht eingeschätzt werden kann, wenn der Hund zum Beispiel mal geknurrt hat, habe ich jetzt einen aggressiven Hund? Mhm. Ist das Kind jetzt in Gefahr? Also das ist ja natürlich, steckt ja auch eine Sorge dahinter. Und das ist etwas, was dann auch sehr, sehr schwer einzuordnen ist, oder? Für die Menschen.
Ja, also deshalb eben auch noch so dieser Gedanke, dass wie kommunizieren Hunde eigentlich und wie sieht so eine Kommunikations- oder Eskalationsleiter eigentlich aus? Das finde ich hochgradig wichtig, gerade in Beziehung Hund-Kind, dass man darüber spricht. Und ich sage ja immer so schön, du musst nicht jeden Hund lesen können, aber bitte deinen eigenen. Natürlich in Hundebegegnungen ist es uns durchaus auch wichtig, andere lesen zu können und das kommt dann zwangsläufig mit. Aber fang mal bei deinem eigenen Hund an. Und gerade wenn eben Kinder dabei sind, empfinde ich das als die Hausaufgabe, die einfach dazugehören sollte.
Was für ein schöner Satz von dir. Ja, richtig gut. Ja, natürlich muss man wenigstens den eigenen Hund gut lesen können. Und da wird ja leider wirklich sehr, sehr, sehr viel oftmals übersehen in der Körpersprache des Hundes.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und 10 verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de.
Ja. Was für mich schon aber auch immer sehr viel Konfliktpotenzial birgt, ist auch so die Kommunikation zwischen Hund und Kind. Ich betreue eine Facebook-Gruppe von einem Tierschutzverein und gebe dann immer dort die Beiträge frei, guck, ist da irgendwie was Kritisches drauf, schreibe vielleicht irgendwie eine Trainingsempfehlung drunter oder solche Dinge, also moderiere das so ein bisschen. Und letztens habe ich einen Beitrag freigegeben. Also ich lache jetzt, das ist natürlich nicht lustig, aber es ist der Galgenhumor, der immer durchscheint. Ein Foto gesehen von Kind und Hund. Und es war ein Hund mit einem beigen Fell und der Hund war halt im Gesicht über und über mit verschiedensten Farben angemalt und drunter im Text stand halt, Hund und Kind verstehen sich super, spielen immer gerne miteinander. Und ich habe wirklich kurz gedacht, wollen die mich verarschen? Ist das ein Spaßbild? Also ist das irgendwie, das kann doch wirklich
ein Troll, genau, der dich testen möchte. Ja,
weil ich dachte mir so, hey, also so aufgeklärt sind doch mittlerweile alle oder Fragezeichen, dass man sowas einreicht, also auch noch so in eine Facebook-Gruppe einreicht. Jetzt weiß ich auch, wie der Verein arbeitet, wie der aufklärt. Und natürlich wurde das Thema Hund und Kind dort angesprochen. Aber da musste ich, ey, bin ich echt richtig drüber gestolpert. Haben wir natürlich auch mit der Familie gesprochen und so, ist alles fein. Wo siehst du am ehesten so das Konfliktpotenzial zwischen Kind und Hund im gemeinsamen Alltag?
Ja, eigentlich fängt es beim Aufstehen an und endet beim ins Bett gehen. Eigentlich wirklich so, so viele Situationen, die eben, wie du auch sagst, man möchte meinen, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, ich kann dir versichern, dem ist nicht so. Ich habe ja die Ausbildung bei Family Paws Parent Education auch gemacht und dementsprechend kriege ich im Feed natürlich auch sehr viele solche Videos und Reels gezeigt. Die Leute beklatschen es, oh sweet, so süß und so weiter. Also nein, das ist wirklich noch nicht durchgedrungen und noch nicht bei allen da. Es fängt für mich damit an, dass die Kommunikation so unterschiedlich ist, ja, und dass ganz vielen gar nicht bewusst ist, wenn ich das, ich sage immer, wenn man das Wort Erwartungsunsicherheit im Duden nachschlägt, steht da Kind. Weil Kinder sind laut, leise, schnell, langsam, ruhig, wuselig. Die haben alles und zwar in Sekundenschnelle im Wechsel, so dass man als erwachsener Mensch mit hoffentlich gut ausgebildeter Impulskontrolle manchmal dasteht und sich denkt, was ist jetzt passiert in den 2 Sekunden? Wie mag es da einem Hund eigentlich gehen? Und dann ist für mich schon ein riesiges Konfliktpotenzial einfach in der Entwicklung zu sehen. Die ersten 12 Monate eines Kindes. Ja, jeder Meilenstein, es gibt Meilensteinkärtchen und was nicht alles, der wird von den Erwachsenen gefeiert und der Hund sagt, what, gestern war das noch was anderes, was da in meinem Zuhause gelegen ist. Also es kommen dauernd Updates, die der Hund im Flug mitnehmen soll, irgendwie so nebenher, und mit denen auf einmal zurechtkommen soll. Und das ist ein großes Konfliktpotenzial, dass das von den Erwachsenen gar nicht so gesehen wird. Viele Dinge wie der Greifreflex, dass das Kind dann am Fell reißt. Grundsätzlich in der Phase, wo das Kind probiert zu laufen, wird es sich zwangsläufig auch mal am Hund probieren aufzustellen. Die Krabbelphase, wo auf einmal frontal ins Gesicht, und in der Krabbelphase nehmen Babys über das Gesicht Kontakt auf, hochgradig gefährlich, und erklärt den hohen Prozentsatz der Beißunfälle im Krabbelalter ins Gesicht, weil natürlich die Kinder mit dem Gesicht Kontakt aufnehmen. In der Phase, wo die Kinder sich das oder die Babys sich das erste Mal auf den Bauch rollen können, gucken sie ganz intensiv, weil sie natürlich kurzsichtig sind, ja, und dementsprechend starren sie. Und das sieht wie Drohfixieren für Hunde aus. Ich habe da so eine, durch Zufall wirklich, wir lagen im Garten mit Gitter zwischendrin, ja, also in dem Fall waren immer wir Eltern mit Baby im Welpengitter. Das heißt, das Welpengitter hatte da noch einen Einsatz bekommen. Und sie hat sich auf einmal rollen können, meine Tochter, und ist genau vor meinem Angsthund quasi auf den Händen gelandet und hat ihm frontal ins Gesicht geguckt. Und ich habe dann schnell das Handy und habe das schnell fotografiert. Er konnte ja in den Abstand gehen, das Gitter war dazwischen. Aber seine Blicke in völliger Fassungslosigkeit, Unsicherheit in den Abstand gegangen. Dann hat er von Weitem nochmal geguckt und ist aus dem Garten ins Haus gegangen. Okay. Ja, dass solche kleinen Dinge einfach ein riesiges Konfliktpotenzial sein können, wenn wir uns dessen nicht gewahr sind. Und eben da auch wieder das Thema, kann ich meinen Hund lesen? Hat der Hund Ruheplätze? Hat der Rückzugsmöglichkeit? Hat er den Platz zu sagen, okay, das ist gerade spooky, ich möchte bitte gehen? Hat er diesen Platz oder wird er verfolgt? Hat er noch Tiefschlafphasen? So wichtig. Jeder Elternteil, ich musste so lachen, es kam doch irgendwann, war das letztes Jahr, eine Studie raus, was passiert, wenn man Hunde im Tiefschlaf oder aus dem Tiefschlaf weckt, welche Hormone im Spiel sind. Und ich dachte mir immer nur, für was habt ihr die Hunde ärgern müssen? Das ist doch jedem klar. Diese Versuche haben wir Eltern alle schon gemacht. Ja, also ja, wenn Beißunfälle passieren, auch hier der Prozentsatz riesengroß in Tiefschlafphasen geweckt werden. Ja, ist hormonell erklärbar und hat nichts mit einem aggressiven Hund zu tun, sondern ist hormonell erklärbar, genauso wie bei uns erwachsenen Menschen. Und dementsprechend denke ich, das sind die Dinge, über die man aufklären sollte. Und man denkt immer, ey komm, weiß doch jetzt jeder, dass man schlafende Hunde nicht wecken soll. So einen Spruch gibt's doch sogar. Ja. Aber nein, es ist so vielen nicht bewusst. Das fängt an bei: Mein Kind findet so witzig, im Wassernapf rumzuplanschen und spielt mit dem Hundespielzeug. Und ich denke mir, hast du die Blicke deines Hundes währenddessen gesehen? Hier geht es um Ressourcen, es sind seine Dinge. Und wir denken immer, das ist so kaltlächelnd hinzunehmen und wird nirgendwo summiert. Ich sage dazu immer, die Kühlschrankliste wird gefüllt. Da werden Striche gemacht, die du nicht mitkriegst. Und irgendwann ist diese Kühlschrankliste rappelvoll. Und der Hund sagt sich, so, und weißt du was, ich mache hier seit Monaten Striche an der Liste und keine Sau interessiert es. Genau. Und heute habe ich keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr.
Genau, oder heute habe ich zusätzlich noch einen Zipperlein im rechten Oberschenkel oder ja, was auch immer. Ja. Und dann, ja, total. Ich kann das auch verstehen, also Kinder sind für Hunde in ihren Bewegungen unkalkulierbar, in ihrer Art, was sie machen, plötzlich rennen sie los, plötzlich schreien sie. Ich muss darüber so lachen, dass du sagst, es ist für Hunde so unkalkulierbar. Auch für mich sind Kinder total unkalkulierbar. Ich fühle mich genau
für uns alle. Für uns alle.
Nimmt es nicht ab, wenn man Mutter wird, oder wie?
Dann nimmt es vielleicht irgendwann. Aber weißt du, es ist immer so witzig, wenn man dann schon ein älteres Kind hat und im Bekanntenkreis jemand gerade ein Baby bekommt und dann sowas gesagt wird wie, jetzt haben wir den Dreh raus, jetzt sind wir im Flow, und dann muss man immer so grinsen und denkt sich, ja, die nächsten zwei Tage wart's ab, weil es kommt dauernd wieder so ein Update und du denkst dir, Mann, ich dachte, wir waren gerade in so einem Flow, aber es gibt keinen Flow. Total. Der Flow ist, dass es keinen mehr gibt.
Na, die Emma, meine Hündin, ist nicht so richtig gut geübt in Bezug auf Kinder und hatte auch sehr, sehr viele Unsicherheiten. Und vor einiger Zeit war der Neffe von meinem Freund bei uns zu Hause, hat für uns übernachtet und war dann am nächsten Tag eben auch noch in der Früh noch da. Und dann ist mein Freund duschen gegangen und dann habe ich mich so in dieser Situation wiedergefunden, dass ich halt mit dem, alt ist er 6, 7 Jahre alt, also jetzt nicht kein Kleinkind, neben mir halt auf dem Sofa saß und wir halt so geratscht und geredet haben und die Emma halt auch mit im Wohnzimmer war und ich habe so gemerkt, wie so meine Anspannung steigt, weil ich mir so dachte, was ist denn in dieser Situation? Und er hat halt, er ist so süß, er ist so toll im Umgang mit ihr, also er kann es so gut akzeptieren, dass er nicht direkt auf sie zugeht, sie nicht anfasst und so. Die haben echt, die haben eine schöne Ebene zusammen, weil er das wahnsinnig gut einhalten kann. Aber was hier natürlich auch wieder super unkalkulierbar war, er hat halt irgendwann, während wir uns unterhalten haben, angefangen, so Purzelbäume am Sofa zu machen und so. Und dann habe ich auch nur so echt grinsen müssen innerlich, weil ich mir so dachte, ja, Dinge, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte. Ja, klar, total. Der kann sich natürlich nicht einfach ruhig mit mir unterhalten, 20 Minuten lang, sondern der ist die ganze Zeit in Bewegung. Und ich habe so beobachtet aus dem Augenwinkel, dass genau halt auch Emma ihn aus dem Augenwinkel beobachtet, auch so wirklich mit diesem Gesichtsausdruck, so what the fuck, was macht er hier? Ja,
ja. Also. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, total. Und das meine ich eben mit selbst, wir können das nicht einschätzen. Ja, und ich finde das immer wunderschön, wenn ich eben so ungehemmte Kinder auch sehe, wo ganz klar ist, die bewegen sich halt, weil sie gerade diesen Drang haben und nicht, ich muss nachfragen, ob ich das jetzt darf. Ich liebe das total. Und ja, aber genau das meine ich. Du redest mit deinem Kind und mir geht das manchmal auch so. Meine Tochter sitzt auf meinem Schoß und dann rast sie auf einmal durch den Flur und schreit dabei, guck mal, wie, weiß ich nicht, super Geschwindigkeit. Und man denkt sich so, okay, ja, also wie soll da ein Hund mitkommen? Völlig total, klar.
Total. Du, und es gibt ja auch noch eine andere Perspektive. Also für die Hunde sind die Kinder oft unkalkulierbar in ihren Handlungen. Das birgt ein gewisses Konfliktpotenzial. Es gibt ja aber auch noch die Ebene, dass Kinder Hunde falsch interpretieren. Ich habe da mal vor einiger Zeit eine ganz spannende Studie, Forschung, Beobachtung gelesen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Aber vielleicht kennst du sie auch. Da ging es darum, dass, glaube ich, abgefragt wurde, wie die Gesichtsausdrücke der Hunde von Kindern interpretiert wurden. Und was ich da noch total präsent im Kopf habe, ist so dieses Missverständnis, das ja auch gerne zwischen Erwachsenen und Hunden existiert, dass halt ein massives Stressgesicht als lachendes Gesicht wahrgenommen wird und die Kinder deshalb halt auf die Hunde zugegangen sind, der lacht, wir machen was Schönes zusammen, juhu, cool, ich, keine Ahnung, setze ihm noch einen Hut auf oder was auch immer und der Hund aber damit ja schon ein ganz starkes Stressgesicht gezeigt hat und ich weiß nicht mehr ganz genau, was für ein Gesichtsausdruck das war, aber es wurde auch ein bestimmter Gesichtsausdruck als traurig wahrgenommen von den Kindern, was dann aber dazu geführt hat, was ja total süß ist, dass die Kinder halt kommen wollten, um zu trösten, was aber dann natürlich auch total nach hinten losgehen kann, oder?
Also dieses Kontaktaufnehmen ist definitiv ein großes Thema und Körpersprache übersetzen. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig und da kann man wirklich nicht früh genug anfangen mit, weil ich weiß, dass in einem gewissen Alter dann die Eltern sagen, ja, das versteht doch mein Kind sowieso nicht und das muss jetzt akzeptieren, dass es das nicht darf. Und ich immer sage, ja, okay, du kannst es deinem Kind transportieren, aber dennoch finde ich das viel zu viel Verantwortung für so ein kleines Wesen. Und aus dem Grund gibt es Türgitter, ja, damit eben diese Verantwortung nicht beim Kind liegt, weil ein Kind kann diese Verantwortung überhaupt nicht tragen. Es ist ein kleines Kind. Und dass egal, ob das Kind in dem Moment dieses Verständnis hat, das Wissen, was du da mitgibst, das kommt. Ich fand das auch so faszinierend. Ich habe meiner Tochter eben immer erklärt, weil für sie besonders schwierig, wir haben drei. Einer liebt Kinder, sucht die Nähe, will mit ihr spielen. Einer ihr bester Spielkumpel, total sanft und zart und bringt ihr Spielzeug. Und einer, der sie anknurrt und panische Angst vor ihr hat. Also für sie war das hochgradig schwierig, ja. Und aber immer wieder erklären, guck mal, wenn er so guckt, dann geht's ihm so. Und schau mal, hast du gerade gemerkt, als du die und die Bewegung gemacht hast, hast du gesehen, wie er geschaut hat? Dann haben wir das aufgemalt. Ich habe es ihr in Büchern gezeigt. Manchmal habe ich auch Videos von ihm gemacht, um ihr das dann zu zeigen. Und natürlich war da dann zum Teil auch noch gar keine wirkliche Sprachebene da. Und irgendwann kam das, dass sie dann dasteht und mir erklärt hat, was Timon, damals hat sie noch Nimnim zu ihm gesagt, was Nimnim da gemacht hat. Das kommt, das ist da. Und das finde ich so wichtig, dass wir von Anfang an, man sagt immer so schön, behandel Kinder bitte wie Leute. Und das finde ich so wichtig, das zu tun, weil das wirklich was mitbringt. Dieses positive Vorbild sein. Das ist auch noch ein riesiges Konfliktpotenzial, wenn eben das Kind sieht, dass die Eltern hemmend, aversiv auf den Hund einwirken. Das wird eins zu eins nachgeahmt, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und der Hund mag bei den Erwachsenen noch sagen, komm, schluckst du runter, traust du dich eh nicht. Beim Kind sagt er das definitiv nicht. Ist tatsächlich auch einer von den ganz hohen Prozentsätzen Beißunfälle in Familien, wo aversiv mit dem Hund gehandelt wird.
Ja, weil da sieht sich natürlich das schwächste Glied aus. Ausgesucht, um dann mal zu sagen, so geht ihr nicht mit mir um.
Ja, und was ich auch noch als ein großes Konfliktpotenzial empfinde, ist so diese Phase von großer, großer Liebe. Alles wird umarmt und ich möchte ja dabei sein. Ich sehe, du ziehst deinen Hunden Geschirre an und du hast die an der Leine. Die wollen das auch machen, die Kinder. Und das haben wir kompensiert über die Hundepuppe. Und da meine ich jetzt wirklich nicht einfach ein Kuscheltier, ein labbriges, sondern wir, jeder, der eine Hundeschule vor Ort hat und irgendwie reaktive Hunde betreut, hat diese Hundepuppe. Die sehen wirklich lebensecht aus, sind lebensgroß. Wir haben einmal den Rottweiler und den Jack Russell Terrier und die haben dann Namen bekommen von ihr. Und ach, wir haben die lustigsten Videos, wie der eine Hund, ich glaube, 3 Geschirre, 5 Leuchthalsbänder und ihre Winterstiefel und was dieser Hund nicht alles anbekommen hat. Und den hat sie mit Gassi geschliffen. Der war mit uns beim Gassigehen dabei und dadurch haben meine Hunde das nicht abbekommen.
Aber was für eine schöne Idee, so eine tolle Möglichkeit. Richtig schön.
Ja, weil dieses Liebe und Kontakt aufnehmen möchten die ja machen, aber das muss sie nicht an meinen lebenden Hunden und an unseren Familienmitgliedern testen, weil das eben auch wieder für sie ja nach hinten losgehen kann. Und das möchte ich nicht. Mir war von Anfang an wichtig, dass es gerade mit Timon nicht zu Situationen kommt, wo man dann sagt, beide haben jetzt irgendwie erstmal Angst voreinander.
So, man kriegt es ja dann oft schon auch durch die richtigen Maßnahmen so hin, dass der eigene Hund, nicht dass der eigene Hund, sondern dass der Hund mit dem eigenen Kind gut zurechtkommt. Jetzt habe ich es richtig formuliert. Aber nur weil das dann mit dem eigenen Kind funktioniert im Zusammenleben, heißt ja häufig nicht, dass es mit allen anderen Kindern plötzlich damit fein ist. Das heißt, auch da muss man ja wahnsinnig gut darauf achten und im Hinterkopf behalten, wie sehen Besuchssituationen aus, Kindergeburtstage und Co., aber eben auch Kinder, die eben draußen an einem vorbeiflitzen oder mit auf dem Spielplatz sind, weil so easy überträgt sich das ja nicht. Also das ist, da machen Hunde ja einen sehr großen Unterschied. Oder wie hast du es erlebt?
Also zum einen wirklich super gut, dass du das ansprichst, weil ich das ein ganz, ganz wichtiges Thema finde, dass man sich in der Elternrolle auch bewusst ist, was ich auch für eine Verantwortung trage, eben auch den Besuchskindern gegenüber. Ja, finde ich immer wieder super, super wichtig, das zu erwähnen. In die Zukunft spinnen. Was wird passieren, wenn dann diese Zeit der Jugend und die Tür ist offen und dauernd läuft jemand rein und raus? Das muss ich im Blick haben und das ist meine Verantwortung, weil es eben genauso nicht ist. Ja, da ist ja eine Vertrauensbasis. Wir wissen, Bindung und Vertrauen braucht Zeit. Und deshalb ist dieses romantisierte Bild von der riecht, das ist mein Kind, das ist nicht. Ja, das hat nichts mit einer Beziehung zu tun, sondern auf dem Beziehungskonto muss eingezahlt werden, genau wie im menschlichen Bereich. Und daraus entwickelt sich dann eine Bindung. Ja, das braucht aber wirklich Zeit. Und diese Zeit muss gefüllt sein durch immer wieder kleine positive Erlebnisse. Und dann hat der Hund mit diesem einen Kind ein Beziehungskonto, aber nicht mit allen anderen. Was ich gut finde und wichtig finde, eben auch wieder Körpersprache, ich kann meinen Hund besser einschätzen. Das heißt, Timon, der früher definitiv nicht auf einem Kindergeburtstag hätte sein können, mit Sicherheit auch nicht in einem fremden Haus, aber bei uns zu Hause, wir hatten schon Kindergeburtstage bei uns in der Trainingshalle mit 8 Kindern, die da rumgewuselt sind und er war mittendrin. Er war mittendrin, natürlich immer unter Beobachtung von Erwachsenen, wo viele Erwachsene dabei waren, die Bindungspersonen für ihn sind. Und wie selbstständig er dann sagt, ich gehe jetzt mal hier in das Zimmer und lege mich unter die Kachelofenbank und ich dann hinterhergehe und das Türgitter zumache. Mhm. Also diese Kommunikation geht dann in einem gewissen Setting. Ich bin auch mit ihm spazieren gegangen, mit Freunden meiner Tochter, wo dann aber wirklich immer wieder auch dieses Erklären ist, im Vordergrund steht, positive Erlebnisse, die kriegen dann eine Leckerli-Tasche, die dürfen dann mit mir angeleitet Leckerlis verteilen und dann wieder guckt ihn nicht an, jetzt lasst ihn mal in Ruhe, jetzt braucht er ein bisschen Hundezeit und geht Hundesachen machen und das kann man durchaus machen, aber dass ich jetzt sage, ich gehe mit Timon in eine Kindergartengruppe und der wird da den Spaß seines Lebens haben, ganz sicher nicht.
Das heißt, so diese Aussage, kann der Hund mit Kindern, ist natürlich Schwierig, ja, muss man viel differenzierter betrachten, oder? Das ist ja eine Pauschalaussage, die sich wahrscheinlich so pauschal nur sehr selten beantworten lässt.
Doch, für mich lässt sie sich mittlerweile pauschal beantworten. Mhm. Es gibt keinen Hund, der mit Kindern kann. Mhm. Und ich meine das wirklich ganz ernst. Auch wenn ich sage, Muffin liebt Kinder und er mag Kinder, ich sehe seine Überforderung. Aber er unternimmt nichts. Er bleibt da trotzdem hocken. Er lässt alles über sich ergehen. Muffin wäre dieser Hund, den man am Schwanz durch die Gegend reißen kann, den man mit der Schere, wer weiß was, den man mit Wachs die Haare vollkleben kann und mit Filzstift vollmalen kann. Das wäre Muffin. Und der hätte dann Stressdurchfall. Der hätte dann wieder einen IBD-Schub oder so. Mhm. Ja, das wäre Muffin. Das heißt aber nicht, dass er Kinder mag und mit ihnen zurechtkommt. Und das finde ich so wichtig. Ich war in so vielen, in meiner Laufbahn, in so unendlich vielen Familien, wo mir gesagt wurde, das ist der beste Kinderhund überhaupt. Und was ich gesehen habe, war ein Hund, der quasi in erlernter Hilflosigkeit seinen Tag da so abgewartet hat, aber sich nicht wirklich wohlgefühlt hat. Mhm. Okay. Also das heißt, es gibt Hunde, die finden das Training gut, mhm, ja, mit dem Kind ab einem gewissen Alter. Aber wenn wir jetzt von Baby- und Kleinkindalter sprechen, mache ich mittlerweile eine pauschale Aussage in die andere Richtung.
Eine pauschale Aussage, die aber jetzt nicht bedeutet, dass man nicht unter einem Dach zusammenleben kann, aber die eben bedeutet, hey, hier ist Arbeit nötig und hier ist ein, ja, wichtiges Auge drauf nötig, oder? Und du kannst eben nicht pauschal davon ausgehen, dass dein Hund der Kinderhund ist und alles fein ist.
Dass wir die Elternrolle wahrnehmen und helfen, übersetzen, begleiten und immer da sind. Und wenn wir es nicht sind, entsprechende Maßnahmen einleiten, wie ein Türgitter und Beschäftigung für den Hund.
Mein Gott, gell, immer diese Eigenverantwortung, dass wir für alles immer verantwortlich
sind. Ja, wirklich.
dass wir für unser Leben und alles, was wir in unser Leben basteln, immer so selber verantwortlich sind.
Furchtbar. Sowas aber auch. Ja, und ab einem gewissen Alter, also bei uns gibt es auch schon so Momente, wo ich einfach sagen kann, ja, ne, das haben die zwei sich so mittlerweile ausgeklügelt und da machen sie dann mal Tagetraining und hier mal Spiel mit einem Spielzeug, wo ich dann natürlich auch dabei bin und begleite. Also gerade mit Spielzeug ist immer wichtig, dass man das begleitet und auch entsprechende Notfallsignale für den Hund parat hat. Ja, Thema Beutefangverhalten. Aber ja, es gibt ein gewisses Alter, wo ich schon glaube, das ist dann cool. Aber wenn wir jetzt vom Kleinkind- und Babyalter sprechen, glaube ich, würde jeder Hund sagen, gibt es einen Retourenschein.
Also was ich bei der Emma immer ganz lustig beobachte, wenn Babys neu auf die Welt kommen, ist sie immer sehr interessiert, aber auch sehr aufgeregt. Und dann wird da das Baby auch mal so ein bisschen am Füßlein abgeschnüffelt und so. Also wenn halt Babys im Freundeskreis sind. Solange die sich aber noch nicht selbstständig bewegen können, ist für die Emma alles aufregend interessant, aber größtenteils fein. Und dann kommt die Bedrohung durch, wenn das Kind ein Eigenleben entwickelt. Das ist so der Schalter, der sich sofort umklappt. Um auch draußen... Emma ist freundlich interessiert an jedem Kind, das im Kinderwagen sitzt, weil die genau weiß, das kann gerade nicht auf mich zurennen. Dann hält sie halt den Abstand, den Ärmchenabstand, den Abstand, den das Kind hat, um mit dem Ärmchen zu greifen. Und dann ist sie da auch ganz neugierig und guckt mal und freut sich dann auch mal ein bisschen länger zu beobachten. Und die Kinder freuen sich natürlich immer, dass der kleine weiße Hund da steht. Und ich muss da auch immer schmunzeln, weil ich mir denke, wenn ihr wüsstet, also die Emma hätte wirklich absolut keine Lust auf dieses Kind, wenn dieser Kinderwagen gerade nicht wäre. Es ist für sie halt ein total kontrolliertes Setting dadurch, was ihr ganz viel Sicherheit gibt. Und was ich zum Beispiel mit dem Neffen von meinem Freund mache, der möchte natürlich in einer Art Kontakt zu Emma aufnehmen. Ja? Spricht immer über sie, ist ein ganz wichtiges Tier für ihn. Und wir müssen immer schmunzeln, wenn wir uns halt denken, ich glaube, die Emma teilt diese Liebe nicht so, aber wir sagen sie immer lieber nicht. Ja? Aber sie haben so ihre Rituale und zum Beispiel, die Emma liebt so Futterbeutel bringen. Das ist so ihr Lieblingsspiel, ja. Und überhaupt kennt sie natürlich viele Signale, die sie zuverlässig ausführen kann. Und das gibt ihr einen totalen sicheren Rahmen. Ich bin mit dabei und der Neffe hat dann irgendwie halt auch eine Anleitung. Und wir haben das dann so ein bisschen halt gemeinsam aufgebaut. Er darf den Futterbeutel verstecken. Dann darf er Emma sagen, sie darf ihn jetzt holen. Und dann soll er ihn den nicht aus dem Mund nehmen, wie ich es jetzt normalerweise machen würde, sondern dann wird halt erst erstmal gesagt, mach mal aus, dann lässt sie den fallen und dann darf er da mit einer ruhigen Handbewegung rangehen. Und das ist etwas, so ein Konstrukt, das für beide super gut funktioniert. Mhm. Natürlich machen wir das nur wenige Minuten, dass es halt nicht zu viel wird. Aber das ist was, da fühlen sich so alle sicher und eben die Emma am sichersten, weil sie eine Strategie hat, weil sie weiß, wie sie damit umgehen kann und weil auch positive Dinge passieren in dem Moment, ja. Und also alles ist kalkulierbar und es ist irgendwie ein positives Setting. Das ist etwas, was uns total hilft. Wollen wir noch darüber sprechen? Jetzt habe ich es versucht, so ein bisschen damit einzuleiten. Wie kann man denn so eine Zusammenführung zwischen Kind und Hund machen? Und ich meine jetzt gar nicht unbedingt das Baby, das in die Familie reingeboren wird, sondern sagen wir mal, der Neffe, der zu Besuch kommt oder das Besuchskind oder wie auch immer.
Tatsächlich genau so, wie du es angesetzt hast, dass man einfach sagen kann, Die wollen Kontakt aufnehmen. Und das ist ja wieder super unterschiedlich. Die einen eben körperlich, die anderen, ich will irgendwie mich nützlich fühlen, ich möchte irgendwie in Kontakt treten. Und da gibt es so, so schöne Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also ich finde, gerade für so Hunde jetzt, wie du auch Emma beschreibst, oder für Timon, ist immer dieses Kennenlernen am Türgitter eine ganz, ganz tolle, sichere Situation, weil unsere Hunde wissen das, da ist ein Türgitter dazwischen und ich sehe, die Kinderhände sind gefüllt. Ja, das war bei Timon so faszinierend zu sehen, wenn sie in einer Hand Leckerli, sie hat ja ihren eigenen Leckerli-Beutel und den habe ich dann eben einmal am Tag gefüllt, dann hatte sie eine gewisse Ration an Leckerlis, die sie verteilen darf, immer nur mit mir zusammen und in der anderen Hand hatte sie ganz lange immer irgendwas, auf Fotos hat sie immer was in der Hand, ein Playmobil-Männchen oder. Und sobald er das gesehen hat, Leckerli-Tasche und die andere Hand ist gefüllt, ist der direkt vor ihr gestanden, weil ihm halt klar war, die Hände sind gefüllt, die sind beschäftigt und nicht mit mir und an mir. Und das ist so wichtig. Also irgendein Setting finden, wo der Hund wirklich auch sich sicher fühlt und komplett sein System runtergefahren ist und nicht in Habacht. Also Türgitter finde ich immer wichtig und Kontaktaufnahme, die nicht körperlich sind, weil das meistens ja etwas ist, was der Hund nicht möchte. Und wenn, dann habe ich das am Anfang gelenkt, dass ich gesagt habe, guck mal, wir halten ihm hier die Tube hin zum Beispiel und lassen ihn mal an der Tube schlecken und dann hatte sie beide Hände an der Tube. Oder ich habe ihr gezeigt, mach mal eine Hand bitte hinter mich oder ich habe die festgehalten. Wir streicheln Hunde nur mit einer Hand. Das finde ich so wichtig, dass man Kindern das klar macht. Zwei Hände engen ein. Mit einer Hand kann der Hund immer noch Abstand aufnehmen und kann sagen, ich gehe mal einen Schritt zur Seite oder nach hinten. Und das habe ich am Anfang über meine Hand geübt. Das heißt, streicheln oder solche Sachen ging immer nur mit meiner Hand quasi, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Ich habe ihr Aufgaben gegeben. Wir sind zusammen Leckerlis kaufen gegangen oder Spielzeug. Auch wenn die Hunde Geburtstag haben, dann kaufen wir was. Und sie hatte einen eigenen Wasserspender. Mittlerweile ist sie natürlich groß genug und kommt an jedes Waschbecken ran, aber sie hatte dann eine Zeit lang die Aufgabe, die Wassernäpfe im Blick zu haben, ob da noch Wasser drin ist oder ob die Jungs wieder Wasser brauchen. Da hat sie sich so wichtig gefühlt und konnte den Jungs was machen. Und wenn man dann gesehen hat, wie sie gestrahlt hat, sie hat gerade frisches Wasser reingefüllt und einer der Hunde hat halt gesehen, da ist was passiert, ist zum Wassernapf gegangen und hat mal reingeschlappt. Und dann hat sie sich so gefreut, dass der Hund jetzt wegen ihr und durch sie quasi trinken konnte. Und das sind solche Sachen, Futter verstecken, den Garten präparieren, als so wie Ostern spielen. Der Hund darf gleich suchen und steht hinter der Terrassentür und guckt, was wir da Tolles machen und dann darf der Hund raus. Und die freuen sich ein Loch in den Bauch, wenn sie dann sehen, der Hund findet es nicht oder findet es dann doch. Und das sind eigentlich so Sachen, die viel, viel besser sind als dieses Körperliche. Also ich würde immer gucken, dass man das Körperliche rausnimmt aus dieser Hund-Kind-Geschichte.
Was für schöne Möglichkeiten. Da hat man richtig Bilder im Kopf, wenn du erzählst. Also richtig, richtig schön. Ja klar, weil natürlich, ich vergesse das manchmal, weil ich habe es einfach nicht so parat. Aber natürlich haben ja die Kinder auch wahnsinnige Bedürfnisse der Kontaktaufnahme. Und natürlich tue ich mich leicht zu sagen, das Kind soll den Hund ignorieren, Punkt. Ja, also im Zusammenlebenssetting natürlich nicht. Ja, wenn es mal ein Besuchskind ist, vielleicht, aber wahnsinnig schwierig. Das, wie du sagst, das Kind möchte eine Aufgabe haben. Was mir noch in den Kopf gekommen ist, wenn wir vielleicht sagen, einen Schritt davor noch, bevor es vielleicht zu so einer engen Kontaktaufnahme, zu so einer direkten Kontaktaufnahme kommt, habe ich noch so die Idee im Kopf zu sagen, man kann ja auch mit einem Spaziergang-Setting starten. Das Kind hat vielleicht eine Aufgabe, eine Aufmerksamkeitsteilung, dass nicht der volle Fokus auf dem Hund ist, falls der Hund das noch nicht so gut aushält, dass so eine direkte Ansprache passiert. Dort vielleicht auch ein bisschen im Abstand die Möglichkeit, auch die Bewegung des Kindes mal zu beobachten oder aus so einer sicheren Entfernung. Das könnte vielleicht noch etwas Vorgelagertes sein, bevor man dann auch mal in so direkte Kontaktaufnahmen reingehen kann zwischen Kind und Hund.
Das kann mit Sicherheit helfen. Ich kann dir aber sagen, im häuslichen Bereich sieht es dann doch wieder ganz, ganz anders aus.
Ja.
Ja. Im häuslichen Bereich ist dann wirklich einfach ganz wichtig, dass es auf kompletter Freiwilligkeit basiert. Da sage ich immer, ist mein erster Punkt, den ich erreichen möchte, ignorierende Koexistenz. Das ist so, ja, ich sehe, du bist da, aber ich habe kein großes Interesse von beiden Seiten, dass man das hinbringt und dass das Interesse eben eher in, ich mache etwas für den Hund ist, als etwas am Hund. Und klar können Spaziergänge passend sein, aber da braucht es dann auf jeden Fall zwei Erwachsene, die dabei sind.
Total. Einer fürs Kind, einer für den Hund.
Ja. Ja, definitiv. Ja. Mhm. Und da ist dann eben auch wichtig, dass es eine Vertrauensperson zum Kind ist, weil man stellt sich es immer so einfach vor. Aber ich kann dir sagen, dass es Altersstufen gibt, wo du noch so deutlich erklären kannst, guck mal, wenn du rennst, dann. Und dann ist das so eine Altersphase von, ich möchte es ausprobieren, weil du hast mir gerade etwas erklärt und ich würde das gerne sehen. Und dann wird genau das ausprobiert. Und man denkt sich, ich habe dir doch gerade erklärt, dass der Hund Angst bekommt, wenn du das machst. Und dann wird da auch zum Teil hemmend auf Kinder eingewirkt, wo ich mir denke, ja, aber das ist gerade ganz wichtig. Das ist diese Entwicklungsphase, wo Kinder genau das tun, um zu sehen, was du da erklärt hast. Und das nennt sich Hirnentwicklung. Und dessen muss man sich bewusst sein. Deshalb gibt es durchaus Kinder- und Altersstufen, wo ich dann sage, lass uns zu Hause im Ruhigen beginnen mit Türgitter.
Total gut.
Ohne Testsituationen.
Ja. Ach, das Thema ist natürlich riesig. Wir haben es heute ein bisschen angerissen. Man könnte sicherlich auf so viele Dinge noch eingehen. Aber was ich, glaube ich, als richtiges Key-Takeaway mitnehme, weil ich es richtig schön fand, deine Formulierung, den Kindern Aufgaben zu geben, etwas für den Hund zu machen und nicht etwas am Hund und am Hundekörper zu machen, finde ich erstmal als Basis für sämtliche Tätigkeiten und sämtliches Miteinbeziehen des Kindes einen wahnsinnig schönen Aufhänger. Richtig gut.
Super. Schön.
Vielen lieben Dank, Janie. Ja, wie gesagt, das Thema ist viel größer, aber wir lassen es für heute mal dabei. Und wer weiß, wenn die Folge gut ankommt, ihr könnt uns wie immer gerne Feedback schicken, dann können wir da ja vielleicht auch nochmal auf das Thema oder auf andere Themen eingehen. Also schön, dass du hier warst, hat mich sehr gefreut.
Schön, dass ich da sein durfte zu einem meiner Lieblingsthemen. Danke dir.
Sehr gerne. Bis
Tschüss.
Bald. Tschüss, Janie.
Und da sind wir schon wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen. Das Thema Hund und Kind ist riesengroß. Natürlich hätten wir noch viel länger sprechen können, aber wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesmal eine kurze und knackige Folge zu dem Thema zu machen. Und wenn das Thema für dich spannend war und für vielleicht nicht nur dich, sondern einige von euch spannend war, dann gebt uns gerne diese Rückmeldung, weil dann gibt es sicherlich auch nochmal einen Teil 2 oder Teil 3. Feedback zu der Folge wie immer super gerne unter unserem Instagram-Account @fifiundstruppi oder per Mail an hello@fifiundstruppi.de. Alle Infos zu Janie, zu ihrer Website, zu ihrem Podcast findest du natürlich in unseren Shownotes. Wir verlinken dir alles. Guck unbedingt mal bei ihr vorbei. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.